Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie sollte sich ein Christ Gewalt gegenüber verhalten? Was ist die richtige Einstellung der Gewalt gegenüber? Kann ein Christ gewalttätig werden? In aggressiver Weise oder vielleicht auch in defensiver Weise? Kann er sich verteidigen, wenn er angegriffen wird? Wie sieht das aus? Da herrschen sehr viele Missverständnisse im Hinblick auf das, was die Bibel sagt. Und wir werden uns heute einmal mit diesem Thema beschäftigen. Und ich möchte auch auf das Thema Gewalt im Sport eingehen. Was für Sportaktivitäten sind erlaubt? Welche Sportaktivitäten sollte man meiden? Kann man sich gewisse gewalttätige Sportaktivitäten anschauen? Als Publikum dabei sein, sollte man das nicht tun? Aber es geht mir um weitaus mehr heute als nur um Gewalt im Sport. Wir haben in unserem englischen Update, den wir jede Woche herausgeben, 2 Artikel veröffentlicht über Gewalt im Sport. Und wenn Sie unseren Update erhalten möchten, dann schreiben Sie uns bitte und wir können Ihnen diesen Update gerne über E-Mail wöchentlich zuschicken. Aber wie gesagt, obwohl ich heute auf diese Artikel eingehen werde, werde ich weitaus mehr besprechen als nur Gewalt im Sport. Obwohl das auch ein sehr wichtiges Thema ist. Ich bekam vor einigen Tagen ein Memo zugeschickt von jemandem, der sagte, ja, wie können wir uns heute in dieser Welt der Gewalt verteidigen oder können wir überhaupt etwas machen? Und interessanterweise geschah dieses Memo noch bevor es zu diesem unglaublichen Angriff dieses 17-jährigen Afghanen in Würzburg kam, der da mit einer Axt, mit anderen Stichwaffen da unschuldige Menschen massakriert hat. Natürlich kam das Memo nach diesem unglaublichen Angriff dieses Verrückten in Frankreich, der mit seinem Lastwagen da so und so viele unschuldige Menschen niedergemäht hat. Und wir haben ja diese Aktionen heute mehr und mehr. Das verrückte, dämonisch besessene, zumindest inspirierte, bestialische Menschen, die radikalisiert worden sind, in irgendeiner Form ihrem Blödsinn dadurch Ausdruck geben wollen, dass sie zum Lobe von Allah unschuldige Menschen umbringen. Und dann meinen, sie würden dadurch belohnt werden und würden ins Paradies eingehen. Eine unglaubliche dämonische Irreführung dieser Ideen. Und die Frage ist natürlich, wie soll sich ein Christ da jetzt verhalten? Aber auch geht es mir um weitergehende Fragen, wie ich sagte. Wie können wir uns verhalten im Hinblick auf Sporttätigkeiten? Zum Beispiel, wie sieht es aus mit Football, diesem amerikanischen Football, mit Fußball, mit Boxen, mit Paintball, mit Lasertags, Dodgeball? Wie sieht es aus mit dem Gebrauch einer Waffe? Sagen wir mal, einer Pistole, einem Gewehr oder Pfeil und Bogen. Wie sieht es aus mit Fechten? Wie sieht es aus mit Sportarten, die zur Verteidigung dienen können, wie zum Beispiel Karate oder Jiu-Jitsu? Wie sieht es aus mit Kriegsspielen, in Anführungszeichen, Computerspielen oder sogar Spielen wie Schach? Ist unsere Motivation wichtig, wenn wir uns in solchen Angelegenheiten aktiv beteiligen? Kommt es darauf an, warum wir es tun? Nun, wir hatten eine Broschüre veröffentlicht vor einigen Jahren. Die ist zurzeit nur im Englischen erhältlich, aber ich habe einige Predigten im Laufe der Jahre gegeben, die sich auf diese Broschüre gefußt haben. Und wenn Sie Englisch verstehen, dann würde ich Sie auffordern, sich ein kostenloses Exemplar dieser Broschüre zu bestellen. Should you fight in war? Sollten Sie am Krieg teilnehmen. Should you fight in war? Irgendwann werden wir diese Broschüre auch ins Deutsche übersetzen, mit Sicherheit. Aber zurzeit existiert sie nur im Englischen. Aber ich möchte ein wenig auf diese Broschüre eingehen. Im Hinblick auf die Frage der Selbstverteidigung. Und die Frage, die sich stellen muss, für alle, die Christen sind oder sein wollen oder sein werden. Wo ist unser Schutz? Worauf stellen wir ab? Glauben wir, haben wir die felsenfeste Überzeugung, dass Gott in unserem Leben wirkt? Haben wir die Überzeugung, dass Gott mit uns ist und dass Gott unsere Kämpfe führt und leitet? Oder meinen wir, wir müssten selbst etwas tun, um uns zu beschützen, um uns zu verteidigen? Und das bedeutet, wir müssten eine Pistole oder ein Gewehr, eine Waffe bei uns haben, mit uns tragen, vielleicht im Nachttisch haben, sodass, wenn jemand einbrechen sollte in unser Haus, wir die Pistole nehmen können und dann auf den Einbrecher schießen. Glauben wir, dass dies die Art und Weise ist, wie Gott es sieht, wie Gott es möchte? Nun, zunächst einmal ist es wichtig zu begreifen, dass wir natürlich gewisse Dinge tun müssen oder vermeiden müssen. Es wäre absolut sinnlos zu meinen, ach, Gott wird uns beschützen, ich kann also tun und lassen, was ich will. Ich gehe jetzt mal in diese Bar, in dieses Restaurant, in diese Spelunke dort, wo ich weiß, diese Spelunke, die wird laufend von Mafia-Leuten frequentiert, von Drogensüchtigen, Drogenabhängigen, Drogendealern, Prostituierten, Zuhältern, Kriminellen. Aber ich kann da ruhig sein, auch wenn es da laufend jeden Abend zu Schlachten kommt in diesen Restaurants, denn Gott wird mich ja beschützen. Das ist sicherlich nicht die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten sollten. Wir sollten uns auch nicht mit Leuten sehr eng einlassen, von denen wir wissen, dass sie in der kriminellen Szene tätig sind. Wir sollten es vermeiden, uns in gefährliche Situationen zu begeben. Auch an Demonstrationen nicht teilnehmen, von denen man weiß, dass sie, wenn sie auch vielleicht friedlich beginnen mögen, gewalttätig dann letztendlich sich entwickeln werden, wie das ja immer und immer wieder der Fall ist. Das wäre nicht unbedingt das, was Gott von uns erwartet. Das wäre eine sehr sinnlose Tätigkeit, eine sehr sinnlose und gefährliche Aktivität. Nun, wenn es um diese Fragen geht, sollten wir ein Prinzip begreifen. Das Prinzip nämlich, dass es nicht unsere Aufgabe ist, sich in den Streit von Fremden einzumischen. Und das sagt die Bibel eindeutig und eindeutig in Sprüche Kapitel 26 und Vers 17. Sprüche 26 und Vers 17. Wer vorübergeht und sich mengt in fremden Streit, der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt. In anderen Worten, sagen wir mal, das sind zwei Gangs, die sich jetzt gegenseitig bekämpfen und sie gehen da jetzt vorbei und sie meinen, sie müssten da jetzt eingreifen, um diese beiden Gangs da auseinanderzubringen. Das wäre natürlich ein wenig idiotisch, wenn sie dies tun wollten. Sie würden sich dann in einen fremden Streit mengen und sie zwacken den Hund bei den Ohren und dann werden vielleicht beide Parteien gegen sie vorgehen. Wichtig ist zu begreifen, dass sie zunächst einmal tagtäglich zu Gott beten sollen, dass er sie bewahrt, dass er sie beschützt, dass er es nicht zulässt, dass sie in gewisse Situationen kommen, wie zum Beispiel diese Situation in Frankreich, diese Situation in Deutschland, diese Situation auch in Amerika, von der man immer und immer wieder hört, dass Gott nicht zulässt, dass sie gerade in diese Situation stecken. Das heißt ja im Matthäus-Evangelium, in Matthäus Kapitel 6 und Vers 13, dass wir beten sollen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Und wie ich das in einigen Predigten schon klargestellt habe, es geht darum, Gott soll nicht zulassen, dass wir in große Schwierigkeiten geraten, sondern er soll uns aus diesen Schwierigkeiten erretten oder zunächst einmal verhindern, dass wir in sie hineingeraten. Eine wichtige Relation, ein wichtiges Verhältnis zwischen Gott und uns muss bestehen, tagtäglich, sodass wir nicht wie bornierte Schlafwandler da in Situationen uns begeben, von denen wir wissen oder wissen sollten, wir dürfen daran in keinster Weise teilnehmen, wir durften da gar nicht sein. Aber wie gesagt, es ist nicht immer der Fall, dass wir das von vornherein wissen. Und manchmal kommt es natürlich vor, dass wir in eine solche Situation geraten. Was ist dann der Ausweg? Wussten Sie, dass es immer einen Ausweg gibt, wenn man auf richtige Weise dies betrachtet? Schauen wir uns einmal 1. Korinther 10 an. 1. Korinther 10 und in Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Da sagt Paulus, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung, das heißt, ihr so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Eine bessere Übersetzung wäre, einen Ausgang schafft, einen Ausweg schafft, sodass ihr diese Versuchung, es kann auch schwere Prüfung bedeuten, bestehen könnt. Gott schafft immer für uns einen Ausweg, dass wir uns auf richtige Weise verhalten können und gleichwohl keinen Schaden nehmen müssen. Dieser Ausweg kann Flucht sein. Ah, das ist aber doch feige. Es geht mir jetzt hier um einen Angriff auf Sie. Es geht mir jetzt nicht darum, dass man anderen nicht helfen soll. Das sollte man schon, darauf werde ich noch eingehen. Es geht mir jetzt um einen Angriff auf Sie persönlich. Und wenn ein solcher Angriff erfolgt, dann kann der Ausweg darin bestehen, zu fliehen. Diesem Angriff zu entgehen, ohne Gewalt anwenden zu müssen. In Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10 und in Vers 39, wo wir lesen, da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen. Die wollten ihn jetzt verhaften. Die waren jetzt so erbost über das, was Christus gesagt hatte. Die wollten ihn jetzt verhaften. An anderen Stellen lesen wir, die wollten ihn steinigen. In anderen Stellen lesen wir, die wollten ihn vom Abhang eines Hügels herunterstoßen. Hat Christus Gewalt angewandt, als dies geschah? Nein, er entging ihren Händen, heißt es hier. Er entging ihren Händen, er ging weg von denen. Er hatte jetzt aber auch den Schutz von Gott, natürlich, dass er nicht ergriffen werden würde. Aber er ging weg. Er nahm nicht zu Gewalt Zuflucht. Wir haben eine weitere Broschüre im Englischen verfasst. Do you know the Jesus of the Bible? Kennen Sie wirklich den Jesus der Bibel? Nun, diese Broschüre sind wir dabei, ins Deutsche zu übersetzen, aber das wird noch einige Zeit dauern. Aber dann werden wir bekannt geben, wenn sie übersetzt ist. Aber zurzeit ist diese Broschüre im Englischen erhältlich. Und diese Broschüre bringt Ihnen auch unter anderem zu Gehör, dass Jesus Christus niemals in seinem Leben Gewalt angewandt hat. Auch diese Idee, dass er irgendwie mit jetzt Stricken und Peitschen, sagen wir einmal, die Geldwechsler aus dem Tempel geschlagen hätte, ist verkehrt. Das hat Christus nicht getan, wenn man die Stellen richtig liest. Aber er hat, wie auch die Broschüre Ihnen zeigen wird, natürlich nicht wehrlos und wahllos und ohne irgendwelche Reaktion dagestanden, bis man ihn dann irgendwo gesteinigt hat, sondern er ist weg. Das war der Ausweg in diesem Falle. Er ist weg von denen. Was wichtig ist, in allen diesen Fällen, ist zu Gott zu beten, diesen innigen, individuellen Kontakt zu Gott zu haben. Egal in welcher Situation man sich befindet, Gott, hilf mir, dass ich aus dieser Situation herauskomme, ohne etwas Falsches zu tun. Ohne Gewalt anwenden zu müssen. Nun, einige sagen, ja, aber Christus hätte sich ohne weiteres doch verteidigen können. Und die Rechtfertigung für Verteidigung hat nun im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte die irrsinnigsten Konsequenzen gehabt. Es geht zum Beispiel jetzt auch um Abtreibung. Und da wird dieser Fall angeführt, dass wenn, sagen wir mal, das Leben der Mutter in Gefahr sein könnte, und ich unterstreiche das Wort jetzt könnte, die Ärzte sagen, ja, es könnte ja durchaus sein, dass bei der Geburt, die könnte schwierig werden, da könnte die Mutter dabei sterben oder zu Schaden kommen, dann wird gesagt, okay, von daher ist jetzt das ungeborene Kind ein Angreifer, der Gewalt anwendet gegen das Leben der Mutter. Von daher ist es jetzt gerechtfertigt, ein solches Kind abzutreiben. Das ist die Rationalität, die Rechtfertigung von einigen religiösen Predigern und Rabbinern, die dann eine solche Abtreibung auch im späten Semester noch rechtfertigen. Oder wie sieht es mit Kriegen aus? Nun, viele, die sagen, also Angriffskriege, die dürfen wir ja nicht führen, Vor allen Dingen, wenn es sich um religiöse Menschen handelt, aber Verteidigungskriege schon. Wir werden ja angegriffen, wir müssen uns verteidigen. Unsere Broschüre, nebenbei gesagt, Should You Fight in War, geht auf diese Fragen ein. Und dann heißt es ja nun gut, aber wir sehen jetzt ja, dass diese andere Macht, diese kriegerische Macht, die wollen uns angreifen, das erkennen wir so aus gewissen Entwicklungen heraus. Von daher müssen wir nun einen Präventivschlag durchführen. Wir müssen also die angreifen, aber es ist an sich ein Verteidigungskrieg, weil wir ja wissen, die werden uns sonst angreifen. Wir müssen denen also jetzt zuvorkommen. Hier haben wir wiederum das Konzept des Verteidigungskrieges. Und dann wird gesagt, nun gut, man weiß ja, dass in jedem Krieg Unschuldige sterben werden, aber das muss man so halt billigend in Kauf nehmen, das gehört halt dazu. Nun, jetzt stellen Sie sich die Situation vor, dass ein Pilot, der ein Flugzeug fliegt, eine Bombe auf einer Stadt abwirft, in der Menschen leben, die gegen den Krieg sind, die auch die Aktion ihrer eigenen Regierung nicht rechtfertigen, nicht befürworten, die aber ja nichts dagegen tun können, die leben jetzt in diesem Land, die können da nicht raus. Und dieser Pilot ist jetzt verantwortlich für den Tod dieser unschuldigen Menschen im sogenannten Verteidigungskrieg. Die Frage ist, wie können Sie als Christ ein solcher Pilot sein? Und die Antwort ist, Sie können es eben nicht. Sie können es nicht. Ich gehe noch nicht einmal auf die Tatsache ein, dass Sie keinerlei Gewalt gegen andere anwenden dürfen, die zu schwerwiegenden Schäden oder zum Tode führen würden. Es geht mir jetzt sogar hier um unschuldige Menschen. Vielleicht sogar unschuldige Menschen, die in dieser Stadt leben, die zu ihrer eigenen Glaubensorganisation und Glaubensrichtung gehören, die werden jetzt von ihnen umgebracht. Weil sie ja doch einen Krieg führen müssen. Sie müssen ja für ihre Nation eintreten. Sie müssen ja ihre Nation verteidigen. Die Werte ihrer Nation müssen sie ja verteidigen. Naja, und die armen Menschen, die jetzt unschuldig umkommen, das gehört halt mit dazu. Wir müssen verstehen, dass egal in welcher Situation wir uns befinden mögen, wir nicht das Recht haben, nicht das Recht von Gott erhalten haben, andere Menschen schwerwiegend zu verletzen oder zu töten. Nun, wenn wir eine Waffe haben, zum Beispiel in unserem Nachttischchen, dann werden wir sie benutzen. Und dann mögen wir vielleicht sagen, ja, aber okay, ich werde aber dann halt nur den Angreifer leicht verletzen, aber ich will ihn ja nicht töten. In der Situation werden Sie diese Zurückhaltung in keinster Weise an den Tag legen können. Sie werden die Waffe benutzen und Sie werden drauf losschießen, egal ob der Angreifer jetzt umkommt oder nicht. Nun, menschlich gesehen mag das für Sie eine Rechtfertigung sein. Ja, der greift mich ja an, der will ja von mir stehlen, ich muss ihn ja umbringen. Aber Gott sagt uns etwas anderes und wir sollten dies alles begreifen. Was sagt uns Gott? Was hat Christus dem Petrus gesagt, als Christus auf illegale Weise verhaftet wurde? Der war ja total unschuldig. Alles das war ja eine inszenierte Planung, um Christus zu ermorden. Es war ja ein Mord, der geplant worden war von den Römern, von den Pharisäern, den Sadduzäern. Alles dies war ja eine total mordlüsterne Gesellschaft. Und der Petrus, der wusste das. So nahm er sein Schwert. Nun wollte er Christus verteidigen gegen diese illegale Verhaftung. Was sagte Christus? Tu dein Schwert weg. Tue dein Schwert weg. Denn jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und er hat da keinen Unterschied gemacht zwischen Angriffskriegen und Verteidigungskriegen. Zwischen aggressiver Handlung und defensiver Handlung. Er sagt, jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Aber er sagt ja noch mehr. Er sagt, Gott kann mir, der Vater kann mir Legionen von Engeln schicken, die mir helfen werden. Helfen könnten, helfen würden, wenn dies im Sinne Gottes war. In dieser Situation war es dem Willen Gottes gemäß, dass Christus verhaftet werden würde, dass er gefoltert werden würde, dass er gemartert werden würde, dass er gekreuzigt werden würde, um Schulden für Sie, die Sie mir heute zuhören, zu bezahlen. Das war gemäß Gottes Plan der Fall. Aber ganz grundsätzlich gilt, Gott kann uns in jeder Situation helfen. Er kann seine Engel schicken, uns zu helfen. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, die also auch im Deutschen erhältlich ist. Engel, Dämonen und die geistige Welt. Und diese Broschüre, die beschreibt die Rolle, die Funktion, die Aufgabe von Engeln. Und die Tatsache, dass es Schutzengel gibt. Die Tatsache, dass Gott seine Engel dazu gebraucht, sie zu beschützen. Wussten Sie das? Glauben Sie, dass Ihre Waffe, Ihre gewalttätigen Handlungen in einer gewissen, gegebenen Situation mächtiger und wirkungsvoller sein würden als der Schutz von weitaus gewalttätigen Engeln in dem Sinne, dass sie auch als kriegerische Engel beschrieben werden? Die sind weitaus machtvoller als irgendein Mensch. Wiederum geht es darum, dass wir begreifen, wo unsere Stärke, wo unsere Zuflucht, wo unsere Hilfe ist. Ist sie bei uns selbst? Ist sie bei kriegerischen Aktionen und Handlungen? Oder ist sie bei Gott? Ist sie bei Gottes Engeln? Wenn wir die absolute Überzeugung haben, dass Gott uns in jeder Situation helfen kann und wird, zunächst einmal, dass er uns nicht in Situationen hineinschlittern lässt, die zu schwierig wären für uns, sie zu bestehen, auf richtige Weise zu bestehen, und dann auch, wenn wir in einer solchen Situation sein sollten, dass er uns hilft, dass er Angreifer zurückhalten kann, dann besteht keine Notwendigkeit, gewalttätig zu werden. Nun, wie wir noch sehen werden, haben diese Ausführungen sehr viel zu tun mit Gewalt im Sport, mit Gewalt in anderen Aktivitäten. Und darauf werden wir noch eingehen. Aber zunächst einmal möchte ich weitere Fragen beantworten im Hinblick auf Gewalt. Und ich richte mich nach dem, was die Bibel uns lehrt. Nicht nach dem, was Menschen sagen, was logisch erscheinen mag, was die Bibel uns lehrt. Und schauen wir uns einmal Jakobus Kapitel 5 an. Jakobus Kapitel 5 und lesen wir Vers 6. Jakobus 5 und Vers 6. Hier spricht Gott ungerechte, reiche Leute an. Und er sagt zu denen: Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Und er hat euch nicht widerstanden, schreibt die revidierte Lutherbibel von 1984. Aber es gibt eine neuere revidierte Lutherübersetzung von 2009 und die schreibt hier sehr schön: Er wehrt sich nicht. Also ihr habt den Gerechten getötet, verurteilt, getötet, er wehrt sich nicht. Genau wie Christus sich verhalten hat. Genau wie Petrus sich hätte verhalten sollen. Er nahm nicht zu Gewalt Zuflucht. Christus, Petrus schon. Der Petrus, der nahm sein Schwert und hat dem Knecht Markus das Ohr abgehauen, aber offensichtlich hatte er mehr im Sinne, als nur ihm das Ohr abzuhauen. Und Christus hat ihn gewehrt und hat gesagt: Nein, tue das nicht. Wenn wir Gerechte sein wollen, verhalten wir uns so, dass wir nicht Gewalt mit Gewalt beantworten. Und das bringt mich allerdings jetzt zu einer sehr missverstandenen Stelle in Matthäus Kapitel 5. Und die möchte ich jetzt als nächstes mit Ihnen lesen. Matthäus Kapitel 5, angefangen in Vers 38. Denn wir kennen die Stelle alle und einige haben daraus geschlossen, dass man natürlich nicht nur Gewalt mit Gewalt beantworten darf, sondern man muss da tatenlos dabei stehen, wenn jemand einen angreift, man muss sich dann total passiv verhalten und sich weiterhin schlagen lassen, sich weiterhin massakrieren lassen. Man darf überhaupt nichts tun. Nun, wir hatten schon gesehen, dass Christus zum Beispiel entfloh, solchen Situationen entfloh. Also er stand nicht nur tatenlos dabei und ließ sich dann laufend massakrieren. Hier natürlich, letztendlich war es der Fall, denn er kam ja zu dem Zweck, dass er gefoltert werden würde, gemartert werden würde, getötet werden würde, damit wir Vergebung der Sünde haben können, was den Tod anbelangt, damit wir aber auch Heilung von unseren Krankheiten haben können, was seinen zerbrochenen Leib anbelangt. Nun, in Matthäus Kapitel 5 lesen wir zunächst einmal Folgendes, Vers 38, angefangen in Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt im Übel, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir den Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei und gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der etwas von dir borgen will. So, und die Frage ist jetzt, bedeutet dies nun, dass wir dann einfach passiv dastehen müssen, wenn uns jemand angreift und diese Angriffe erdulden müssen, nichts tun können, überhaupt nichts tun können, sondern weiter und weiter diese Schläge entgegennehmen müssen. Nun, zunächst einmal müssen wir etwas begreifen über dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip. Und das ist, dass es nicht darum ging, dass wenn jemand, sagen wir mal, einem ein Auge ausschlug oder wenn jemand einem den Zahn ausschlug, dass dem dann jetzt auch das Auge ausgeschlagen werden musste oder der Zahn ausgeschlagen werden musste. Darum ging es nicht. Darum ging es auch nicht im Alten Testament. Es ging darum, dass der Wert des Auges oder der Wert des Zahnes bezahlt werden musste. Es ging um Schadensersatz. Aber Christus geht hier einen Schritt weiter. Aber wie gesagt, das Ganze war ein rechtlicher Zusammenhang. Und er geht einen Schritt weiter und sagt, ich sage euch, ihr sollt dem Übel, dem Bösen nicht widerstreben, wie hier die revidierte Lutherbibel es sagt. Die Mengebibel übersetzt es weitaus besser und richtiger. Ihr sollt keinen Widerstand leisten. Es ging auch hier wiederum um die gewalttätige Beantwortung von Gewalt. Ihr sollt keinen Widerstand leisten. Ihr sollt also nicht euer Glück darin suchen, dass ihr jetzt auch gewalttätig werdet und dabei dann den Angreifer umbringt. Das war der Punkt, den Christus hier machen wollte. Die Lamsa-Bibel sagt uns, dass der Ausdruck, wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, dann gib ihm auch die linke oder biet ihm auch die linke da oder umgekehrt, dass dies eine aramäische Ausdrucksweise war, die den Aussagepunkt hat, beginne nicht einen Krieg, beginne nicht einen Kampf, halte dich davon weg. Das war so die Idee. Christus ging es darum, uns zu sagen, haltet euch von Kämpfen fern. Nehmt daran nicht teil, auch wenn es so aussehen mag, als ob dies gerechtfertigt sei. Es ging darum, persönliche Gewalt, persönliche Rache zu verhindern. Der Punkt, den er hier sagte, wo es heißt, wenn einer dir den Rock nehmen will, dann lass ihm auch den Mantel. Es ging darum, dass man sich jetzt nicht auf rechtliche Streitigkeiten einlassen soll, sondern es ist besser, eine Rechtsstreitigkeit nicht erst zum Gericht bringen zu lassen, da weiß man nämlich nie, wie da die Entscheidungen getroffen werden, sondern wenn es geht, ein Gleichnis durchzuführen, dass man sich gütlich einigt mit dem Angreifer, mit demjenigen, der etwas von einem will. Ein Vergleich soll geschlossen werden. Ist weitaus besser. Und das kann man als Anwalt auch nach wie vor sagen. Ein Vergleich abzuschließen ist weitaus besser, als vor Gericht zu gehen und dann, wer weiß, man weiß ja, wie viel da gelogen wird, wie man dann am Ende noch als Unschuldiger vielleicht dann eine weitaus größere Strafe zu zahlen hat oder weitaus größeren Nachteil empfängt. Aber Paulus sagt das Gleiche. In 1. Korinther Kapitel 6. Schauen wir uns einmal 1. Korinther 6 an, angefangen Vers 1. Und jetzt geht es natürlich auch um Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Streitigkeiten zwischen Christen. Was sagt er hier? In 1. Korinther Kapitel 6, angefangen Vers 1. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Also auch hier geht es jetzt nicht darum, dass man total alles aufgibt, aber man soll auf richtige Weise vorgehen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge, des täglichen Lebens. Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Euch zu Schande, muss ich das sagen, ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte. Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Und wir lesen immer und immer wieder, dass sogenannte Christen, sogar auch solche, die vielleicht sogar wahre Christen sind, andere Christen vor Gericht schleppen. Was sagt die Stelle hier? Er sagt, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun und warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und unvor- oder übervorteilt und das unter Brüdern. Also er sagt, wenn es um eine Abwägung geht, bevor man dann monatelang oder jahrelang da vor Gericht herumstreitet, wäre es besser, wenn es geht, man schließt einen Vergleich ab, auch wenn der Vergleich vielleicht nicht so günstig ausfällt. Aber es ist weitaus besser, als dass man unter Brüdern jetzt da Rechtsstreitigkeiten durchführt vor Gericht. Das ist das Gleiche, was Christus hier sagt. Vergleiche dich mit deinem Gegner. Siehe zu, dass da irgendwo nicht diese schlimmen Dinge sich auf Monate oder Jahre lang hinauszögern. Und damit wird die Einstellung auch nicht unbedingt besser. Und dann, wenn wir zurückkehren zu Matthäus 5 und was er dann sagt hier in Vers 41, wo er sagt, wenn jemand dich nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Das bezog sich auf die römische Tendenz, wo die Soldaten, sagen wir mal, da Menschen rekrutierten und sagten, du musst mit mir jetzt eine Meile gehen, um mir, sagen wir mal, etwas zu tragen. Und Christus sagt, okay, unterwerfe dich dem. Fang nicht mit dem jetzt einen Streit an und ziehe dein Schwert, das du sowieso nicht haben solltest, sagen wir mal, und kämpfe mit dem jetzt drum. Das kann man heute auch auf Situationen anwenden, wenn Polizisten einem etwas sagen, aber man meint auch, die sind nicht im Recht. Wenn man mit denen jetzt großartig argumentiert und dann sogar versucht, gewalttätig zu werden, das wäre keine gute Lösung. Es geht darum, dass man sich sogar auch Anforderungen unterwirft, die, sagen wir mal, gar nicht rechtsgemäß wären, um des Friedens willen, anstatt dass man selbst gewalttätig wird. Und was für bösartige Konsequenzen daraus entstehen könnten. Wie ich eben sagte, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip war niemals gedacht, dass man es buchstäblich anwendet. Das ist auch nie geschehen. Es ging darum, dass man sich nicht selbst auch Hilfe dadurch bringt, dass man jemanden, der einem da das Auge ausschlägt, dem dann das Auge ausschlägt. Nein, es ging um gerechte Schadensersatzforderungen, die von dem Magistrat, von einem Richter dann entschieden wurden. Heute würde das von Weisen innerhalb der Kirche, wenn es um Probleme geht unter Brüdern, dann geschehen. Der Punkt ist, Christus sagte uns, haltet euch von Gewalt fern. Nehmt nicht zur Gewalt die Zuflucht. Und wenn das bedeutet, auf Rechte, die man hat, zu verzichten, ist es besser, dies zu tun, als sich da auf gewalttätige Aktionen einzulassen. Wiederum, es geht darum, dass man Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen soll. Das sind alles wichtige Prinzipien, die wir auch nachher dann anwenden werden auf die Frage von Sportaktivitäten, aber eben nicht nur von Sportaktivitäten. Gerade auch hier in Amerika gibt es ja eine unglaubliche Faszination mit Guns, mit Gewehren, mit Waffen. Und obwohl man sicherlich nicht sagen kann, dass diese ganzen terroristischen Aktionen und diese Aktionen von Menschen, die terrorisiert worden sind, die jetzt zum Terrorismus übergelaufen sind, diese wahnsinnigen Verrückten, dass das daran liegt, weil sie leicht an Waffen kamen. Das ist natürlich nicht der Grund. Das kann man so nicht sehen. Aber es geht schon viel darauf hinaus, dass diese Faszination mit Waffen eine absolut verkehrte ist. Und sicherlich führt das dann auch dazu, dass natürlich dann Waffen missbraucht werden. Das ist ja gar keine Frage. Die Idee, dass man da jetzt mit Waffen herumstolzieren kann, um sich dann zu verteidigen gegen Angreifer, wie das ja auch immer wieder betont wird, und es wird gesagt, ja, wenn die also Waffen gehabt hätten, sagen wir mal in der Diskothek da jetzt in Frankreich, dann hätten die zurückschießen können und dann wäre es zu weitaus wenigeren fatalen Fällen gekommen, also Todesfällen. Das ist ja sehr illusorisch. Stellen Sie sich einmal vor, da würden jetzt alle aufeinander schießen, was da noch geschehen wäre. Nein, diese Idee ist verkehrt, aber es geht darum, dass wir zu einer endgültigen Entscheidung dadurch kommen, dass wir die richtige Vorstellung haben. Und diese richtige Vorstellung, die kann einem nur gegeben werden, wenn wir die gesamte Gesinnung ändern. Wenn wir begreifen, dass Waffen und der Gebrauch von Waffen niemals zu Frieden führen wird. Gewalt führt nicht zu Frieden. Im Millennium lesen wir eine interessante Stelle. In Jesaja Kapitel 2. Jesaja Kapitel 2 und lesen wir angefangen Vers 2. Jesaja 2 und Vers 2. Da wird es in der letzten Zeit geschehen, dass der Berg, der das Herrenhaus ist, feststehen wird, höher als alle Berge, heißt es hier in Vers 2, und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandern auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Wie auch Christus Petrus belehrte, als er sagte, stecke dein Schwert weg. Wer immer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Hier wird Christus die Menschen lehren. Christus wird auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen und wird die Menschen belehren. Er wird sie belehren über den richtigen Weg und den falschen Weg. Was wird die Konsequenz sein? Vers 4. Er wird richten unter den Heiden. Er wird zurechtweisen viele Völker. Diejenigen, die nach wie vor meinen, Gewalt muss mit Gewalt beantwortet werden. Die nach wie vor meinen, ein Krieg ist gerechtfertigt gegen diese feindliche Macht, die uns ja bekriegen will. Der wird zurechtweisen viele Völker. Was wird die Konsequenz sein? Da werden sie ihre Spieße oder ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Sie werden kriegerische Waffen in nützliche Instrumente, Agrarinstrumente und so weiter verwandeln. Denn es wird kein Volk wie das andere das Schwert erheben. Also dann werden sie das Schwert nicht mehr ergreifen. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Heute lernen die Menschen, Krieg zu führen. Die gehen auf Kriegsakademien. Die werden, wie wir noch das besprechen werden, beim Militär, bei der Armee, dazu angehalten, wie man Krieg führt. Wie man Menschen hasst. Wie man den Feind töten kann. Die werden das regelrecht gelehrt. Die werden auch Strategie gelehrt, wie man am besten diesen Krieg durchführt, um den Feind zu besiegen. Und die natürlich die Gegenseite, die lehrt das Gleiche. Und die lehren auch den Menschen das Gleiche. Und so kommt es zu diesen Konfrontation. Und solange wie wir nicht in unserer Gesinnung erkennen, wie verkehrt diese ganze Lebensweise ist, wird es weiterhin zu Kriegen kommen. Wird es weiterhin bei der Vorstellung bleiben, man muss doch etwas tun. Man muss Gewalt mit Gewalt beantworten. Nein, die Menschen werden lernen, dass es nicht der Weg zum Frieden ist, Krieg zu führen. Und sie werden ihre Waffen in nützliche Geräte verwandeln und sie werden das Schwert gegen den Nächsten nicht mehr erheben. Aber es muss zu einer Gesinnungsänderung kommen, damit dies der Fall ist. Und so lesen wir in Jesaja 51. Jesaja 51 und Vers 7. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, das Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Was? Ihr wollt nicht patriotisch sein? Ihr wollt nicht an Kriegen teilnehmen? Ihr wollt euch nicht gegen die Aggression des Feindes verteidigen mit Waffen? Nein, diejenigen in deren Herzen. Das Gesetz ist, die verstehen, dass Gott sagt, du sollst nicht töten. Die verstehen das. Und wenn sie das verstehen, dann werden sie danach handeln, weil das Gesetz in ihren Herzen ist, und dann werden sie sich auch nicht darum kehren, ob Menschen sie verhöhnen, verspotten, verachten, verfolgen. Aber sie müssen die Überzeugung haben. Sie müssen die tiefe, totale Überzeugung haben, dass Gottes Gesetz immer, in jedem Fall, ihnen sagt, auf richtige Weise sagt, wie sie zu leben haben. In Hesekiel Kapitel 11. Hesekiel Kapitel 11 lesen wir die Verse 19 und 20. Hesekiel 11 und Vers 19. Gott sagt, auch für die Menschen in der Zukunft, ich will ihnen ein anderes Herz geben. Ich will einen neuen Geist in sie geben. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und wenn das der Fall sein wird, was sagt Gott dann zu solchen Menschen? Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Nun, das kann heute für uns schon einschlagen. Das kann heute für uns schon wirksam sein, dass wir zu dem Volk Gottes gehören, dass Gott unser Gott ist, wenn wir das Gesetz Gottes in unserem Herzen tragen und deshalb seine Gebote erfüllen, in welcher Situation man auch immer stecken mag. Die Menschen werden letztendlich begreifen, dass Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet werden kann, dass Gewalt und Krieg nur Zerstörung bringt, für andere und für sich selbst auch. Und wenn Gott und seine Liebe in unseren Herzen wohnen, dann werden wir auch gar nicht mehr daran denken, andere mit Waffengewalt umbringen zu wollen. Das würde in unserem Herzen gar nicht mehr existieren. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 13 an. Römer 13 und Vers 10. Ja, aber was ist dann mit diesem verrückten Terroristen, der da gegen uns vorgeht? Wissen Sie, zunächst einmal ist es so, wenn wir Gott um Hilfe bitten, dann wird Gott uns helfen. Und wie ich sagte, schon oft gesagt habe, wenn Sie ein wahrer Christ sind, dann wird die Zeit und der Zufall nicht über Sie herrschen. Dann wird es nicht geschehen, dass Sie so zufällig auf einmal umkommen. Gott hatte irgendwo nicht aufgepasst und hat einfach zugelassen oder hat vielleicht gar nicht gemerkt, dass Sie in einer solchen Situation stecken, dass Sie jetzt umkommen. Nein, wenn Sie sterben als ein wahrer Christ, dann hat das Gott vorherbestimmt, dass Sie dann sterben, weil Sie bereit sind. Weil Sie bereit sind für das Reich Gottes. Und vorher werden Sie nicht sterben. Und vorher wird Ihnen solches Übel nicht geschehen. Also die Idee, man muss jetzt aber doch etwas tun, um gegen diesen Terroristen vorzugehen, der uns ja bedroht, der mich ja bedroht, die ist verkehrt. Schauen Sie, dies ist nicht Gottes Welt. Das ist eine von Satan beherrschte Welt. Die ganze Welt beruht auf dem Fundament von Satan. Das müssen wir begreifen. Gott sagt, kommt aus diesem babylonischen, satanischen, dämonischen System heraus, was eure Gesinnung angeht. Der Mensch hat seit 6000 Jahren Krieg geführt. Hat er Frieden erbracht? Nein. Nein. In keinster Weise hat das zu Frieden geführt. Wir müssen eine andere Gesinnung entwickeln. Auch Propaganda ist gefährlich. Schauen Sie, Kriege beginnen mit Worten. Ob das jetzt Kriege sind gegen andere Nationen, ob das jetzt Kriege sind gegen andere Menschen. Römer 13, Vers 10, wo wir lesen, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wenn wir den Nächsten lieben, dann werden wir ihn nicht töten wollen. Dann werden wir auch keinen Ehebruch begehen wollen mit der Frau des Nächsten. Dann werden wir ihn nicht bestehlen wollen. Alles dies sind Beispiele, die hier Paulus anführt. Dann erfüllen wir tagtäglich das Gesetz der Liebe. Die letzten 6 der 10 Gebote, die uns zeigen, wie wir den Nächsten lieben. Wenn es heißt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, bedeutet das nicht, das Gesetz sei abgeschafft. Das ist genau das Gegenteil, was hier erwähnt wird. Nein, es ist tagtäglich in uns wirksam. Aber wir leben mit einer neuen Gesinnung. Wir leben, weil wir wissen, Gottes Gesetz ist in unseren Herzen. Gott wird uns beschützen. Gott ist derjenige, der unsere Kriege führt. Er braucht unsere Hilfe nicht dazu. Meinen Sie, er braucht unsere Hilfe dazu? Das bedeutet aber nun, wenn wir uns zum Beispiel jetzt wiederum auf die Sportübungen konzentrieren, dass man sich natürlich fragen muss, wenn man jetzt gewisse Sportarten durchführt, die dazu prädestiniert sind, die dazu geschaffen worden sind, andere zu verletzen, wenn das der Grund der Sportübung ist, dann ist da etwas Falsches dran. Oder wenn man jetzt irgendwo einem Match zuschaut, einem Spiel, sagen wir einmal, braucht kein Spiel zu sein, wo jetzt Leute sich verletzen und man feuert jetzt seinen Favoriten an und sagt, ja, hau dir mal eine richtig so rein in die, okay, dann ist da auch was Verkehrter dran. Da muss man als Christ natürlich sehr aufpassen. Aber bedeutet dies, dass man in keinster Weise an Wettbewerben teilnehmen kann? Keineswegs, das werden wir noch besprechen. Da ist wiederum die mangelnde Balance vorhanden, wenn einige sagen, ja, man kann in keinster Weise an Wettbewerben teilnehmen. Nehmen wir zum Beispiel Fußball als ein Beispiel an. Nun, einige sagen, also Fußball spielen, das ist total verkehrt und Fußball ist ohnehin Götzendienst. Und einer hat mir mal geschrieben, wir hatten ja am letzten Laphüttenfest unter uns ein Fußballspiel durchgeführt mit unseren Mitgliedern und diejenigen, die anwesend waren am Fest. Und als wir dann auf friedliche Weise das Spiel beendet hatten, dann hat eine Mannschaft gewonnen und die haben dann aus Schokolade eine Trophäe erhalten. Die Schokolade wurde dann nachher an die Kinder verteilt. Ach, das war ja Götzendienst, schrieb mir jemand. Das ist ja doch Götzendienst. Wieso ist das Götzendienst? Jemand, der so etwas sagt, versteht nichts über Götzendienst. Nein, das war eine sehr akzeptable Tätigkeit, die auch sehr viel Freude gemacht hat und die in keinster Weise verkehrt war. Zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass alle Sportarten heute nicht mehr unbedingt das waren oder sind, was sie einmal hätten sein sollen. Und das gilt natürlich auch für Fußball. Fußball war ursprünglich, ich spreche jetzt von dem deutschen Fußball, also Soccer im amerikanischen, ich spreche jetzt nicht vom amerikanischen Fußball, also Rugby oder so, ich spreche jetzt vom deutschen Fußball. Fußball war ursprünglich ein Sport, wo man den Gegner gar nicht irgendwo berühren durfte. Man durfte ihn dadurch berühren, dass man vielleicht gegen seine Schulter rammte ein wenig, das schon. Aber es war ein sogenannter No-Touch-Sport. Mit anderen Worten, es ging darum, dass man um den herum dribbelte mit dem Ball. Man durfte ihn gar nicht berühren oder auf keinen Fall verletzen. Nun, dass das heute total anders geworden ist, spricht nichts gegen den Sport als solches. Es gibt die sogenannten professionellen Fouls, wo man also dann jemanden dann foult, damit der Gegner keinen Vorteil erlangt. Dann kriegt man vielleicht mal eine gelbe Karte, wenn es hochkommt. Eine rote. Aber das war nicht der Sinn der Sache. Und sowas würden wir, wenn wir Fußball spielen, bei uns in keinster Weise auch dulden. Es liegt auch viel an den Schiedsrichtern, die viel zu schwach sind, die Spiele auf richtige Weise zu pfeifen. Und wenn die natürlich erlauben, dass es da zu Verletzungen kommt, weil jemand auf sehr grausame und brutale Weise gegen einen anderen vorgeht, die müssten sofort vom Platz gestellt werden. Das müsste sofort untersagt werden. Gelbe Karte, nein, rote Karte, raus mit denen. Und natürlich, wenn so etwas der Fall ist, dann sollte man sehr vorsichtig sein, dass man an solchen Aktivitäten teilnimmt, das ist klar. Aber wie gesagt, der Punkt ist der, dass zunächst einmal der Fußball ursprünglich kein solcher Sport gewesen ist. Und man kann Fußball auf richtige Weise spielen und man kann wie jede Sportart auch ihn auf falsche Weise spielen. Und aus falsche Weise spielen, mit dem Zweck, den anderen Gegenspieler irgendwie sogar zu verletzen, das wäre natürlich absolut total verkehrt. Aber wie sieht es dann mit sogenannten Wettbewerbssportarten an sich aus? Nun, der Fußball ist ein Wettbewerbssport. Natürlich ein Team, eine Mannschaft spielt gegen eine andere Mannschaft und natürlich man will gewinnen. Ist da was Falsches dran? Nee, man muss als Christ natürlich sehen, dass man die andere Mannschaft gewinnen lässt. Ist das die Art und Weise, wie die Bibel das sieht? Keineswegs. Keineswegs. Schauen wir uns einmal 1. Korinther 9 an. 1. Korinther 9, angefangen Vers 24. 1. Korinther 9 und Vers 24. Hier bespricht Paulus ein interessantes Beispiel. Ich möchte den ersten Aspekt hier zunächst einmal erwähnen, den zweiten Aspekt, den werde ich später erwähnen. Aber in 1. Korinther 9, Vers 24, da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Also wenn man hier eine solche Sportart betreibt, dass man läuft, schnell läuft, Marathon läuft, was immer, ist es egal. Einer kann nur gewinnen. Einer gewinnt den Siegespreis. Bei der Olympiade kriegt einer die Goldmedaille. Dann die Silbermedaille, Bronzemedaille und so weiter und so fort. Aber es können nicht 50 die Goldmedaille erlangen. Das ist jetzt das Gleichnis, was Paulus hier bringt. Und dann schreibt er, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Nun, er spricht hier natürlich jetzt ein geistliches Prinzip an, aber er benutzt dieses physische Beispiel, woraus sich ergibt, dass er in keinster Weise jetzt hier sagt, dieses physische Beispiel ist verkehrt. Nein, er will hier etwas klarstellen. Vers 25. Nun, er sagt hier als Gegensatz, jeder aber, der kämpft, der enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kreis empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also es geht hier um einen Vergleich. Natürlich, wir sollen im christlichen Leben so laufen, so rennen, dass wir den unvergänglichen Kranz, die unvergängliche Krone des ewigen Lebens erlangen. Es geht uns nicht unbedingt jetzt darum, dass wir jetzt diesen vergänglichen Preis in einer Sportwettbewerbsaktivität erlangen. Aber daran ist auch nichts verkehrt, wenn man daran teilnimmt. Nur das soll nicht die Priorität unseres Lebens sein. Schauen Sie, das ist das, worauf Paulus hier anspielt. Und er sagt dann, Vers 26, ich aber laufe nicht aufs Ungewisse oder wie aufs Ungewisse. Und dann gibt er ein weiteres Beispiel, Vers 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also es ist schon natürlich wichtig, dass wenn wir anderen predigen, oder vielleicht sogar noch nicht einmal predigen, aber anderen irgendwie etwas über unseren christlichen Lebensweg erzählen und wie herrlich und schön und gut das alles ist, was wir so tun, und dann auf einmal abfallen, na, das wäre ein schlechtes Beispiel, das wäre ein schlechtes Vorbild für andere. Deswegen, wenn man diesen christlichen Lebensweg geht, dann muss man sich auch bemühen, ihn auch total richtig anhaltend zu gehen. Einige haben mich letztens gefragt, wiederum mir geschrieben, die sich mehr oder weniger auch so ein bisschen auf die Taufe vorbereiten wollen. Ja, was ist damit gemeint, wenn Christus sagt, man soll die Kosten zählen, um zu sehen, ob man auch genug hat, um es durchzuführen? Und wir wenden diese Stelle sehr häufig auf die Taufe an. Nun, die Antwort ist klar. Die Antwort bedeutet, wenn Sie sich taufen lassen wollen, und ich sage hier ganz klar und eindeutig, bevor Sie sich überhaupt daran begeben, sich taufen lassen zu wollen, müssen Sie zunächst einmal die Gesetze Gottes kennen und auch, jedenfalls so weit, wie es Ihnen möglich ist, Sie halten. Aber bevor Sie sich taufen lassen wollen, da müssen Sie zunächst einmal sich überlegen, okay, gehe ich jetzt wirklich diesen Lebensweg? Will ich ihn gehen bis zum Ende meines Lebens? Verstehen wir, dass wenn man diesen Weg beginnt, wenn man diesen Lauf beginnt, dann muss man ihn vollenden. Dann kann man nicht zwischendurch abspringen. Viel zu viele haben die Taufe, und ich rede jetzt von der richtigen Taufe, aber viel zu leicht genommen. Viel zu leicht genommen, haben gemeint, ja, das gehört halt dazu und wir lassen uns mal taufen, denn das muss ich ja tun, sagt mir ja Gott. Aber dann auf einmal hat man mehr und mehr das Interesse an dem wahren Lebensweg verloren. Oder man hat natürlich auch den großen Fehler gemacht, dass man jetzt auf dem Internet herumsurft, um dann etwas erkennen zu können, was die Kirche Gottes nicht lehrt. Und dann hat man auf einmal andere Gedanken erhalten, die nicht von Gott kamen. Letztendlich ist man abgesprungen von dem Weg der Wahrheit. Abgefallen. Und die Frage, die sich dann stellt, ja, was geschieht dann mit diesen Menschen? Nun, die Antwort ist eigentlich auch wiederum sehr klar und deutlich. Wenn eine solche Person im Zeitpunkt der Taufe den Heiligen Geist erhalten hat und wenn sie ihn dann wieder verloren hat, dann wird es für eine solche Person keinerlei weitere Zukunft geben als das Verbrennen im feurigen Pfuhl. Dann ist nämlich die unvergebbare Sünde begangen worden. Nun, das heißt aber jetzt nicht, dass jeder, der abgefallen ist von der Wahrheit, obwohl er oder sie getauft worden ist, im Zeitpunkt der Taufe überhaupt den Heiligen Geist erlangt hat. In vielen Fällen ist es so, wenn man nachher so den Lebensweg einer solchen Person überprüft, dass große Zweifel bestehen, dass überhaupt der Heilige Geist gegeben worden ist zu dem Zeitpunkt. Es heißt aber auch nicht, dass wenn jemand abfällt, dass er dann für alle Zeit und Ewigkeit abgefallen ist. Vielleicht ist es so, dass er zunächst einmal das Interesse zu einem gewissen Grade verloren hat, aber dass der Heilige Geist ihm nicht weggenommen worden ist, wenn er ihn erhalten hat, dass er nach wie vor bei ihm ist, aber eben halt schlummert, wie zum Beispiel bei den 10 Jungfrauen. Die 5 Jungfrauen, die wurden schläfrig, die schliefen eigentlich alle ein, aber die 5 Jungfrauen, die waren so schläfrig geworden, die hatten dann nicht mehr genug, um bereit zu sein, wenn Christus kam. Aber es heißt nicht, dass die jetzt in den feurigen Pfuhl geworfen wurden. Die würden weiterleben ins Millennium hinein, um sich dann doch noch bewähren zu können. Also denen ist scheinbar nicht der Heilige Geist total weggenommen worden. Es kommt immer auf die Situation an und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht zu treffen habe. Gott wird die Entscheidung treffen. Aber was ich Ihnen sagen muss ist, bevor Sie an eine Taufe denken, denken Sie auch daran, Sie sollen die Kosten überschlagen. Sind Sie in der Tat willens und mit Gottes Hilfe willens, diesen Lebensweg bis zum Ende zu gehen? Auch im Hinblick auf, ja, was werden meine Verwandten tun? Die geben mir heute schon bereits schon sehr viel Schwierigkeiten. Oder meine Freunde. Oder wie, was, ich soll jetzt den Sabbat halten? Ja, wie kann ich das aber auch machen in der Zukunft? Sagen wir mal, ich habe jetzt eine Arbeit. Bislang ging alles gut, aber jetzt sagt der Chef auf einmal zu mir, ich muss aber jetzt am Sabbat arbeiten. Ich habe jetzt, sagen wir mal, Familie. Ja, kann ich wirklich das dann machen? Oder muss ich vielleicht dann doch Kompromisse schließen und den Sabbat dann halt brechen, um Geld zu verdienen, um meine Familie zu ernähren? Alles dies sind Fragen. Wie sieht's mit Weihnachten aus? Ja, meine Verwandten, die wollen, dass ich Weihnachten halte. Und das muss ich halt noch weiter so tun. Dann hat man die Kosten nicht richtig überschlagen, wenn man diese Dinge alle ignoriert. Man muss sich dies genauestens anschauen. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, achtet darauf, wie ihr, oder vielmehr in diesem Fall war es Christus, achtet darauf, wie ihr euer Leben zu führen gedenkt. Aber Paulus sagt, sie haben den Weg begonnen, sie haben diesen Lauf begonnen, sie werden ihn vollenden. Aber im Zusammenhang dessen, was ich heute sage, es geht hier um einen Wettbewerb. Und Paulus spricht in keinster Weise gegen den Wettbewerb. Eine Andeutung findet sich auch in Psalm 19 und Vers 5. Da wird nämlich der Lauf der Sonne, nun verstehen, dass es figurativ zu sehen ist, aber der wird jetzt mit einem Wettkämpfer verglichen. In Psalm 19 und Vers 5, da lesen wir. Zunächst einmal geht es um die Sprache der Himmel, und das heißt, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihre Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Ein Held, ein Kämpfer, ein Wettkämpfer, wie es auch übersetzt werden kann, der seine Bahn läuft. Also diese gleiche Idee, die der Paulus zum Ausdruck bringt, in 1. Korinther, wird hier von David im Psalm 19 zum Ausdruck gebracht. Aber auch hier wiederum, bevor ich diesen ersten Teil der Serie dieser Predigt heute abschließe, möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht darum gehen kann, dass wir auch bei einem solchen Wettkampf die Haltung haben, wir wollen derjenige, der gegen mich kämpft, den wollen wir in irgendeiner Form verletzen. Oder wünschen, dass er verletzt wird. Beim Fußballspiel zum Beispiel. Ach, ich wünsche jetzt, dass dieser Gegner sehr stark verletzt wird, sodass er dann aus dem Spiel raus muss, weil das unserer Mannschaft dann einen Vorteil gibt. Wenn dieser Wettbewerb einen solchen Grad erreicht hat, dann ist er verkehrt. Dann ist er in keinster Weise mehr göttlich zu sehen. Und natürlich ist es auch so, dass wenn wir unser Team, sagen wir mal, anspornen, uns für unser Team einsetzen, unsere Mannschaft, dass die besser auch diesen Einsatz zu würdigen wissen, dass die auch besser auf richtige Weise mit aller Kraft spielen. Denn es heißt ja auch im Prediger, Kapitel 9, Vers 10, was deine Hand zu tun erhält, das tue mit ganzer Kraft. Wenn die da so schlachsig daherlaufen, wenn die da in keinster Weise sich da irgendwo engagieren, dann haben die auch unseren Zuspruch nicht verdient. Und ich habe Situationen festgestellt, wenn ich so als Zuschauer mir ein Fußballspiel angeschaut habe zum Beispiel. Wenn die eigene Mannschaft so erbärmlich da gespielt hat und die andere Mannschaft aber wirklich sich da ins Zeug gelegt hat, dass die Zuschauer begannen, für die andere Mannschaft zu applaudieren, weil die diesen Eifer anerkannt haben und ihre eigene Mannschaft da ein bisschen beschämen wollten. Das ist gut. Das ist gut so. Da ist nichts daran verkehrt. Es geht darum, dass man begreift, dass man seinen ganzen Einsatz auf richtige göttliche Weise geben muss, bei allem, was man tut. Auch bei einem solchen Fußballspiel, sagen wir mal, wenn es ein solches ist. Das ist sehr wichtig. Aber es geht eben auch darum, dass man da nicht die falschen Prioritäten setzt und auf einmal dann meint, dass das das Wichtigste in der Welt ist. Herr Armstrong zum Beispiel, der ja nun der damalige Leiter der Kirche Gottes war, bis er dann starb im Jahre 86, der hat mehrere Male über seine Erlebnisse in der Sportwelt gesprochen und auch geschrieben. Seine Autobiografie hatte da sehr schöne Beispiele auch genannt im Hinblick auf ein sehr interessantes Baseballspiel. Und er hat aber auch gesagt, okay, er hat sich gerne zum Beispiel ein Basketballspiel angeschaut, ein Basketballspiel. Und scheinbar war die LA Lakers so seine Favoriten. Aber wenn die dann gespielt hatten, dann war die Sache gut. Wenn die verloren hatten, hat er keinen Schlaf verloren die ganze Nacht hindurch und sich da Sorgen gemacht und da herumgewälzt im Bett, konnte nicht schlafen, weil seine Mannschaft da verloren hatte, sondern okay, das Spiel hat er sich angeschaut, war gut, und dann ging man wieder seiner Arbeit nach. Einige, die sind so fanatisch, die betrinken sich dann, wenn die Mannschaft entweder gewinnt oder verliert und begehen die unmöglichsten Dinge. Sie haben die Priorität nicht richtig gesetzt. Und das dürfen wir als Christen natürlich in keinster Weise tun. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in dieser Welt Zeit und Zufall herrscht. Für uns Christen nicht, aber in dieser Welt schon. Schauen wir uns einmal Prediger Kapitel 9 an. Und das bedeutet, dass Mannschaften manchmal auch verlieren. Und ich habe das öfters gesehen, gerade auch im Fußballspiel. Das klappte einfach nicht. Die haben sich sehr gut eingesetzt, aber irgendwo haben sie den Ball einfach nicht reingekriegt ins Tor. Nun gut. Das passiert. Warum passiert es? Unter anderem deshalb. Prediger 9 und Vers 11. Da heißt es zunächst einmal in Vers 10, alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tue. Oder tu es mit deiner ganzen Kraft. Vers 11, wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Unter der Sonne immer eine Bezeichnung für das, was so auf Erden geschieht. Es geht hier um eine von Gott abgeschnittene Welt. Zum Laufen hilft nicht schnell sein. Das muss nicht unbedingt dazu beitragen, dass man jetzt gewinnt. Dinge können eintreten, die einen davon abhalten, zu gewinnen. Zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück. Oder besser, sie alle trifft Zeit und Zufall. Sie alle. Es bezieht sich hier auf Menschen dieser Welt. Es geht nicht um Christen. Wenn es um Christen geht, dann wird der Christ angesprochen. Du, was du tust, tu mit deiner Kraft. Aber sie alle. Die Menschen abgeschnitten von Gott, sie trifft Zeit und Zufall. Und das muss man auch begreifen. Und daher soll man nicht falsche Prioritäten setzen, auch bei der Beobachtung von Spielen. Das kann man sich gerne anschauen als Entertainment, aber man soll begreifen, alles dies kann durchaus eine Frage von Zeit und Zufall sein. In der nächsten Predigt werde ich dann näher auf die Frage eingehen, was für Sportarten man dann als Christ sich anschauen darf, an welchen man teilnehmen kann und an welchen man besser sich nicht beteiligen sollte. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.